SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolf. Guten Abend. Israels Verteidigungsminister bereitet das Land auf einen längeren Militäreinsatz im Gazastreifen vor. Der Bund hat ein verschärftes Klimaschutzgesetz verabschiedet und ab Montag keine Impfpriorisierung mehr in Arztpraxen in Baden-Württemberg und Bayern. Das und mehr bis 6:30. Eine Rückkehr zur Ruhe im Nahen Osten rückt in immer weitere Ferne. Nach einem nie dagewesenen Raketenhagel auf den Großraum Tel Avivs hat Israels Verteidigungsminister Benny Gantz damit begonnen, das Land auf einen längeren Militäreinsatz gegen die Hamas im Gazastreifen einzustimmen. Bislang reagierte Israel auf den Raketenbeschuss mit massiven Luftangriffen, den massivsten seit dem Gazakrieg 2014. Dabei sollen Waffenlager und die Häuser ranghoher Hamas-Anführer zerstört worden sein. Am Nachmittag meldete die radikal-islamische Organisation auch den Tod ihres Kommandanten im Gazastreifen und weiterer Anführer. Ebenfalls nach palästinensischen Angaben sind unter den vielen Toten auch Frauen und Kinder. In Israel starben bislang 5 Menschen durch den Raketenbeschuss. Aus Tel Aviv der Bericht von unserem Korrespondenten Tim Aßmann.
Rettungskräfte eilen in Gazastadt zum Schauplatz eines israelischen Angriffs, um Verletzte zu versorgen. Hunderte sind es mittlerweile und die Gesundheitsbehörden im Gazastreifen melden am Nachmittag, dass mehr als 50 Menschen bei den Angriffen getötet wurden. Auch in dieser Runde der Gewalt zwischen Israel und bewaffneten palästinensischen Gruppen treffen die Folgen die Zivilbevölkerung wie diesen Mann. Wir sind alle geschockt vom Ausmaß der Bombardierungen. Es ist furchterregend. Unsere Läden sind beschädigt, unsere Wohnungen zerstört. Die israelische Armee macht keinen Unterschied zwischen Zivilisten und Militärs. Das macht uns alle zu Zielen. Und das heißt, dass unsere Leben, unsere Familien unter Beschuss stehen. Die Menschen im Gazastreifen können nicht fliehen vor den Kämpfen. Und die Hamas, die den Küstenstreifen kontrolliert, will weiter Raketen auf Israel schießen, wie Fawzi Bahoum, einer ihrer Sprecher, bekräftigte. Die Flammen und das Feuer in den Straßen von Tel Aviv sind nur der Anfang. Wir können noch viel weitergehen und weitermachen. Den ganzen Tag über wurden israelische Ortschaften aus dem Gazastreifen mit Raketen beschossen. Besonders betroffen war erneut das direkte Grenzgebiet auf israelischer Seite. Ein Auto wurde von einer Panzerabwehrrakete getroffen. Einer der Insassen starb. Am Nachmittag lag die Zahl der israelischen Todesopfer durch den Raketenbeschuss bei 6. In der Nacht heulten die Luftschutzsirenen in der Küstenmetropole Tel Aviv. Das war beängstigend, sagt diese Frau. Das ganze Land stehe unter Beschuss.
Well, it was a really scary night. All of Israel's under attack. It's a very scary situation to be in.
Die israelische Armee tötete nach eigenen Angaben bei Angriffen im Gazastreifen mehrere hochrangige Funktionäre der Hamas und der Gruppe Islamischer Dschihad. Israels Verteidigungsminister Gantz kündigte ein entschlossenes Vorgehen an und er zeigte sich zufrieden über den bisherigen Verlauf der israelischen Angriffe. Hochhäuser stürzen ein, Waffenwerkstätten sind am Ende, Tunnel ausgehoben und Kommandeure gezielt getötet worden. Die Armee wird weiter zuschlagen und für langfristige Ruhe sorgen. Erst dann können wir über einen Waffenstillstand reden. Aktuell gibt es kein Enddatum für diese Kampagne.
Der Bericht unseres Korrespondenten Tim Aßmann zur Lage in Nahost. Auf die Klatsche aus Karlsruhe hat die Bundesregierung ungewöhnlich schnell reagiert und ein deutlich nachgeschärftes Klimaschutzgesetz verabschiedet. Es sieht vor, den Treibgasausstoß bis 2030 um mindestens 65% gegenüber 1990 zu senken. Außerdem soll Deutschland schon 2045 und damit 5 Jahre früher als bislang geplant klimaneutral werden, also kein CO2 mehr in die Atmosphäre blasen. Die Änderungen waren nötig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht vor 2 Wochen in einem spektakulären Urteil Änderungen an der zunächst verabschiedeten Vorlage gefordert hatte. Aus Berlin berichtet Nina Armin.
Umweltministerin Svenja Schulze sagt, das Gesetz werde für mehr Generationsgerechtigkeit sorgen.
Das ist ein faires Angebot an die jungen Generationen, denn anders als früher wird diesmal nicht die größte Last in die Zukunft geschoben.
Begleitend zum Klimaschutzgesetz hat das Kabinett auch einen Klimapakt verabschiedet. Darin enthalten erste Pläne für Maßnahmen, wie CO2 eingespart werden soll. Und ein Punkt, über den SPD und Union lange gerungen haben, die finanzielle Entlastung von Mieter und Mieterinnen. Endlich werde der Unfug abgeschafft, dass wer zur Miete wohnt, die CO2-Abgabe für Heizkosten alleine zahlen muss, freut sich Schulze.
Denn die wichtigsten Möglichkeiten, den Heizbedarf zu senken, liegen ja beim Vermieter mit Investitionen in Dämmung und in moderne Heizungen. Und der Beschluss sieht eine hälftige Aufteilung der CO2-Kosten vor. Ich finde, das ist ein guter Kompromiss, den wir da gefunden haben.
Aber nicht nur der Gebäudesektor soll mit einer Sanierungsoffensive klimafreundlicher werden. Mit dem geplanten Sofortprogramm setzt sich die Bundesregierung weitere Ziele.
Die besten klimaneutralen Autos der Welt, der beste klimaneutrale grüne Stahl auf der Welt, die beste klimaneutrale und grüne Chemie auf der Welt, all das ist unser Leitbild,
sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Der Klimaturbo sei jetzt eingelegt, meint der CDU-Politiker. Zusätzliche 8 Milliarden Euro stünden dafür die nächsten 2 Jahre bereit. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter kann keinen Turbogang erkennen. Zwar sei das Klimaschutzgesetz ein Schritt in die richtige Richtung, das Ergebnis am Ende leider doch enttäuschend. Erstens seien die gesetzten Ziele nicht ehrgeizig genug.
Und der zweite Grund, und der ist nochmal deutlich schwerwiegender, ist, dass keine Maßnahmen erfolgen, um diese Ziele umzusetzen.
Sagt Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter im Bericht von unserer Hauptstadtkorrespondentin Nina Amin. Das Kabinett hat also heute die Reform des Klimaschutzgesetzes verabschiedet. Kritiker fordern allerdings weit mehr Anstrengungen. Und zu diesen Kritikern gehört auch der WWF, der sich mit rund einem Dutzend weiterer Organisationen wie Fridays for Future, NABU, BUND, Deutscher Naturschutzring und anderen zu einem Aktionsbündnis Klimaschutz zusammengeschlossen hat. Und darum geht's im SWR-Tagesgespräch mit der WWF-Klimaschefin Viviane Radatz. Frau Radatz, das Kabinett beschließt also eine Erhöhung der Zielvorgabe um 10% von 55 auf jetzt 65% CO2-Einsparung bis 2030 und eine 5 Jahre frühere komplette Klimaneutralität statt 2050 jetzt schon 2045. Reicht das Ihnen nicht?
Ich muss ja sagen, wir haben natürlich durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und jetzt auch durch die Dinge, die das in den letzten 2 Wochen in der Politik ausgelöst hat, schon eine völlig neue Ausgangslage für den Klimaschutz in Deutschland. Aber man muss auch sagen, die Gesellschaft ist schon lange viel weiter als die Politik da. Und noch vor 2 Jahren hat die Kanzlerin, als das Klimapaket verabschiedet wurde, klar gesagt, Politik ist das, was möglich ist. Und das Verfassungsgericht hat jetzt im Prinzip den Auftrag erteilt, das so zu sehen, wie es damals die 1,4 Millionen Menschen auf der Straße auch schon gesehen haben, nämlich Politik muss möglich machen, was nötig ist. Und da muss man einfach sagen, wir haben da mit diesem Klimaschutzgesetz und mit den Zielanpassungen und auch der Klimaneutralität 2045 einen großen Schritt nach vorn gemacht. Die Ausgangslage ist völlig verändert, aber es ist eben am Ende doch nicht ganz, was nötig ist. Und wir sehen natürlich auch gegenüber den ersten Entwürfen aus der letzten Woche nochmal Verschlechterungen an dem Gesetz.
Was hätte denn, um zumindest mal so die Benchmarks zu beschreiben, was hätte denn stattdessen in dem geänderten Klimaschutzgesetz drinstehen müssen?
Ja, zunächst mal ist sozusagen diese 65% Zielmarke für 2030. Das ist so die mittlere Range der Übersetzung des neuen EU-Klimaziels in deutsche Klimaziele. Das hätte deutlich höher ausfallen sollen. Und eigentlich denken wir, dass es bei 70% liegen müsste, um überhaupt nur annähernd auf einen 1,5-Grad-Pfad zu kommen, also auf einen Pfad zur Einhaltung der Pariser Klimaziele. Andererseits muss man natürlich sehen, dass das Klimaschutzgesetz ist das Rückgrat des Klimaschutzes in Deutschland. Es setzt einen Rahmen, es schafft auch Verbindlichkeit für Klimaziele insgesamt und auch für die einzelnen Sektoren und auch die Ressorts, die dann eben zuständig sind dafür, dass im Verkehr, in der Landwirtschaft, im Energiesektor dann entsprechend die Ziele auch erreicht werden. Was es aber nicht tut oder wie erst Bewegung an dieses Rückgrat kommt oder wie dieser Körper da in Schwung kommt, ist dann im Prinzip mit konkreten Maßnahmen. Und die sind natürlich hier auch noch nicht vorhanden. Und das ist sozusagen die andere Seite, die uns ja auch noch fehlt.
Sie haben gesagt, die Gesellschaft ist da jetzt auch auf einem anderen Level, die ist da mehr in Bewegung. Aber man muss den Leuten ja dann auch ehrlicherweise sagen, wie sich das auf ihr tägliches Leben auswirkt, wenn man diese Einsparung tatsächlich schaffen will. Glauben Sie, dass man da wirklich alle mitnimmt?
Na, ich glaube eben, wie ich schon gesagt habe, dass viele große Teile der Gesellschaft schon weiter sind als jetzt die Politik. Und die Politik jetzt versucht, oder die Bundesregierung, es gut ist, dass sie jetzt reagiert und versucht, da aufzuholen. Ne? Es ist auch so, dass auch viele Unternehmen da weiter sind und auch weiter als die Politik ihnen im Endeffekt zugestanden hat in den letzten Jahren. Es gibt also große Teile, die sich da aufmachen. Und natürlich gibt es, wie immer bei jeder Politik, auch Auswirkungen, die man sozusagen im Blick haben muss. Aber es ist ja im Grunde so, dass es viele Menschen gibt, die eigentlich diese Veränderung auch einfordern. Wenn man jetzt gerade mal nur zum Beispiel darauf guckt, dass viele fordern, dass es möglich sein muss, dass man sicher Rad fahren kann. Ja. Ja, dass man auf dem Land den ÖPNV auch nutzen können müssen. Also es gibt vieles, wo sich sozusagen auch eine bessere Lebensqualität und neue Wege damit verbinden, das dann auch wirklich durchzuziehen jetzt.
Nun hat das große Einsparen ja das große Umsetzen dieser Klimaziele noch nicht eingesetzt. Deswegen war meine Frage, die Leute im Moment natürlich wünschen kann man sich vieles, aber dafür eben auch verzichten. Glauben Sie, dass da in der Gesellschaft genauso in einer breiten Masse der Wille da ist?
Also ich glaube, dass die breite Masse genau das möchte. Sie möchte Klimaschutz. Und Klimaschutz heißt in dem Maße auch sozusagen Umbau von technologischen Systemen. Das heißt sozusagen ein Umstieg von Verbrennungsmotorautos auf Elektroautos, aber eben auch Ausbau von Radverkehr, mehr Möglichkeiten für den Fußverkehr, für den ÖPNV und so weiter. Das heißt ein Umbau unseres Stromsystems auf mehr erneuerbare Energien und eben auch ein Umbau von Industrieprozessen und solchen Dingen mehr. Manche von diesen Dingen werden Leute mehr mitbekommen als andere. Manche sind sozusagen einfach eine Frage von Investitionen und politischen Anreizen, dass sozusagen in der Industrie andere Prozesse genutzt werden. Mhm. Ne? Und bei vielen Dingen wird es natürlich auch sozusagen direkt in unseren Wohnungen und Häusern ankommen. Und da kommt es dann immer darauf an, dass die Maßnahmen eben einerseits verständlich erklärt sind und dass es dazu dann auch sozusagen eine soziale Flankierung gibt an den Stellen, wo es beispielsweise auch teurer wird und dass eben auch Optionen da sind. Denn darum geht es ja eigentlich, hat man denn eigentlich Alternativen? Hat man Optionen, etwas umzugestalten oder ist man sozusagen gefangen? Mhm. Und da ist eben ganz klar, wenn diese Optionen zur Verfügung gestellt werden, dann denke ich, dass es sehr gut möglich ist, dass es auch im Prinzip in eine bessere und höhere Lebensqualität führt.
Viviane Radatz, die WWF-Klimachefin im SWR-Tagesgespräch. Auf der heutigen Corona-Pressekonferenz hatten Bundesgesundheitsminister Spahn und der Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler weiter gute Zahlen zu verkünden. Die Inzidenz sinke bundesweit Richtung der magischen 100. Alles gehe also in die richtige Richtung, so der Minister, um sogleich wieder vor Übermut zu warnen. Angesichts des bevorstehenden Feiertags mit mutmaßlichen Vatertagstouren keine schlechte Idee.
Weil die Frage, wie Juli und August werden, die entscheidet sich nicht heute. Die Inzidenzzahlen von letzter Woche sind nicht entscheidend für die Frage, wie der Sommer wird, sondern das entscheidet sich in den nächsten 4, 5, 6 Wochen, ob wir im Sommer tatsächlich insgesamt eine bessere Lage haben werden können. Die Infektionszahlen sinken. Die Intensivstationen sehen im Moment eine Entlastung. Die Positivrate bei den Testungen geht zurück. Also alles geht in die richtige Richtung. Aber wir haben gerade Lockerungen auf einem Niveau, wo andere Länder trotz höherer Impfungen noch nicht gelockert haben.
Widerspruch kassierte Spahn inzwischen für seine Ankündigung, bis zum Ende der Sommerferien allen Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren ein Impfangebot machen zu können. Der Chef der Ständigen Impfkommission Mertens sagte der Zeitung Welt, Familienurlaube könnten kein entscheidungsrelevantes Argument für die STIKO sein. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will den Impfstoff von BioNTech/Pfizer für diese Gruppe wohl Ende des Monats zulassen. Über den Einsatz bei uns müsste dann die STIKO entscheiden. Generell läuft's auch beim Impfen trotzdem gerade richtig rund, wie RKI-Chef Wieler betonte.
Ein Drittel der Menschen in Deutschland hat inzwischen mindestens eine Impfdosis erhalten und vollständig geimpft ist etwa einer von 10, also 10%. Das sind erfreuliche Entwicklungen, wir sind auf einem guten Weg und bei aller Zuversicht dürfen wir aber eines bitte nicht vergessen, diese Pandemie ist ja nicht vorbei.
Weshalb auch die Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 vorangetrieben werden müsse. In diesem Zusammenhang hat Bundesforschungsministerin Karliczek ein neues Förderprogramm angekündigt. Mit 300 Millionen Euro soll die klinische Arbeit bis zur Zulassung gefördert werden. Gleichzeitig sollen Herstellungskapazitäten am Standort Deutschland aufgebaut und ausgeweitet werden, kündigte Karliczek an.
Denn neben Impfen und auch dem verstärkten Testen brauchen wir dringend sichere und wirksame Medikamente. Sie sind neben den Impfstoffen entscheidend, um auch der Pandemie in den nächsten Jahren den Schrecken zu nehmen. Wir werden diese Medikamente benötigen, auch wenn ein Großteil der Menschen geimpft ist.
Sagt Bundesforschungsministerin Karliczek. Bayern und Baden-Württemberg heben jetzt die Priorisierung in den Arztpraxen auf für alle Impfstoffe und das beginnend schon ab kommenden Montag. Das heißt, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte können alle Personen impfen, sofern diese 16 und älter sind und sofern ausreichend Impfstoff verfügbar ist. In den Impfzentren bleibt es dagegen bei der Impfpriorisierung. Zunächst mal ist das eine gute Nachricht für alle, die sich ausrechnen können, dass sie, weil jung und ohne Beschwerden, sonst noch lange warten müssten. Es bedeutet aber für die Arztpraxen auch einen neuen Ansturm der Impfwilligen. Und darüber spreche ich mit Kai Sonntag von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Herr Sonntag, in den Arztpraxen stehen die Telefone nicht mehr still. Mein Hausarzt sagte mir heute Morgen, er könne 3 Leute allein für den Telefondienst einstellen. Die Ankündigung habe ihn überrascht. Wurde dieser Schritt vom Sozialministerium schlecht kommuniziert?
Also in den Arztpraxen stehen die Telefone schon seit Wochen nicht mehr still. Und die Impfpriorisierung ist ja insgesamt auch in den letzten Wochen mehrfach aufgelockert worden nochmal, sodass das jetzt eigentlich nur der letzte Schritt ist.
Das heißt, so schlimm kann es nicht sein, wie mein Hausarzt das empfindet?
Das wird sicherlich von Praxis zu Praxis unterschiedlich sein. Und durch die Ankündigung von heute wird jetzt auch der Druck auf die Hausarztpraxen nochmal steigen. Aber der Druck war schon seit Wochen ziemlich hoch.
Also Sie meinen aber, da ist jetzt so, die Hausärzte und Hausärztinnen sind alle optimal eingebunden worden in diesen Schritt?
Wir haben ja eine ganze Reihe von Runden mit den Hausärzten und auch Informationen an die Hausärzte gegeben. Und deswegen wird jetzt die Impfpriorisierung ab nächsten Montag aufgehoben. Im Übrigen, sie würde ja in vielleicht 2 oder 3 Wochen später, war sowieso klar, dass sie aufgehoben wird. Deswegen ist es jetzt auch nicht so.
Das war aber dann doch mit ein bisschen mehr Vorlauf bekannt als diese Entwicklung jetzt am Montag. Es dauerte ja überhaupt erstmal, bis die niedergelassenen Ärzte überhaupt impfen konnten, obwohl viele das schon längst wollten. Dann bekamen sie nur kleckerweise Impfstoff und jetzt eben von jetzt auf gleich, also bis zum nächsten Montag, auf einmal alles ohne Priorisierung. Herr Sonntag, was für eine Strategie ist das?
Naja, es ist ja erstmal nicht die Strategie der Kassenärztlichen Vereinigung, sondern des Sozialministeriums. Und die Strategie war ja in den letzten Wochen oder im Prinzip schon seit die gesamte Impfkampagne angelaufen ist, so dass die Impfpriorisierung immer weiter aufgehoben wurde. Und bereits heute ist es ja so, dass ganz weite Teile der Bevölkerung schon gar nicht mehr der Impfpriorisierung unterliegen. Und deswegen ist es jetzt nur der letzte Schritt einer Entwicklung, die wir jetzt schon seit Monaten haben.
Das heißt also, der Verdacht, dass da jetzt auch ein bisschen der politische Gedanke mitspielt, den Leuten auf jeden Fall den Sommerurlaub retten, weil bald ja wieder Wahlherbst ist, der ist falsch?
Also durch die Aufhebung der Impfpriorisierung heißt es ja nicht, dass es jetzt mehr Impfungen gibt, weil dadurch steht ja nicht mehr Impfstoff zur Verfügung und es gibt nicht mehr Impftermine. Also deswegen jetzt mal egal, wie man die Impfpriorisierung macht, es wird jetzt keiner zusätzlich geimpft, der auch noch im Rahmen der Impfpriorisierung sonst geimpft werden würde.
Jetzt möchte ich aber trotzdem mal fragen, weil Sie das jetzt gerade ansprechen, ist also jetzt nicht unbedingt deswegen auch sichergestellt, dass die Praxen jetzt mit massenhaft Impfstoff beliefert werden und nicht nur AstraZeneca, meine ich?
Die Arztpraxen kriegen jetzt keine einzige Impfdose mehr.
Kriegen keine einzige Impfdose mehr. Aber Sie haben natürlich viel mehr Leute, die jetzt geimpft werden wollen und Sie können ja nicht nur den ganzen Tag Impftermine anbieten, müssen auch noch anderes machen. Wie sollen die Hausärzte denn nach Meinung der Kassenärztlichen Vereinigung mit dieser Situation jetzt umgehen?
Die Situation, die haben die Hausärzte schon, seitdem die Hausärzte impfen.
Mein Hausarzt sagte mir was ganz anderes. Ich vertraue ihm eigentlich, deswegen ist er mein Hausarzt.
Wir haben seitdem die Hausärzte impfen, also jetzt so seit etwa 4 Wochen, ist die Nachfrage nach Impfterminen viel höher als das Angebot an Impfterminen, was vor allem mit dem Impfstoff zusammenhängt. Ja. Und die Situation, die haben wir jetzt weiter. Jetzt wird die Nachfrage nach Impfterminen noch höher werden, das ist keine Frage, aber dadurch werden nicht mehr Impftermine nachher geschaffen.
Genau, und deswegen frage ich eben, Sie sagen es ja selber, die Nachfrage steigt jetzt noch mehr durch die Ankündigung, dass es ab Montag in den Praxen keine Priorisierung gibt. Sie sagen auf der anderen Seite, die kriegen kein bisschen mehr Impfstoff. Wie sollen die Ärzte denn dann mit der Situation fertig werden? Den rennen doch da die Impfwilligen jetzt die Bude ein.
Naja, die Ärzte werden jetzt die Möglichkeit haben, diejenigen, die sie impfen, noch leichter auszusuchen, weil sie zum Beispiel Wartelisten machen können, die keine Impfpriorisierung mehr berücksichtigt, und dann wird der Reihe nach abgeimpft.
Sagt Kai Sonntag von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Ab Montag können Ärzte in den Arztpraxen ohne Priorisierung in Baden-Württemberg und Bayern impfen. Hausärzte klagen aber schon jetzt über einen Ansturm der Impfwilligen. Winfried Kretschmann ist weiter Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Der Landtag hat ihn am späten Vormittag für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. Dabei lief nicht alles nach Plan, denn in den Reihen der alten und neuen grün-schwarzen Koalition gab es 5 Heckenschützen. Die übrigen stimmten allesamt früher Kretschmann, wie Felix Krükekoll aus Stuttgart berichtet.
Der erste Höhepunkt war die Wahl des Ministerpräsidenten. Landtagspräsidentin Muhterem Aras verkündete das Ergebnis.
Auf Herrn Abgeordneten Kretschmann entfielen 95 Stimmen. Mit Nein haben 55 Abgeordnete gestimmt. Enthalten haben sich keine Abgeordnete. Auf andere Namen entfielen 2 Stimmen.
Kretschmann hatte 5 Stimmen weniger als Grüne und CDU gemeinsam haben, nämlich 100. Das mag ein Wermutstropfen gewesen sein, tat der Feierlichkeit aber keinen Abbruch.
Herr Abgeordneter Kretschmann, ich frage Sie ganz formell und korrekt, ob Sie die Wahl annehmen.
Ich nehme die Wahl an und danke für das in mich gesetzte Vertrauen.
Im Anschluss wurden die 11 Ministerinnen und Minister vorgestellt, eine von ihnen Marion Gentges von der CDU, die neue Ministerin für Justiz und Migration, eine Überraschungskandidatin mit einer großen Fangemeinde in ihrer südbadischen Heimat. Für die 49-jährige Anwältin für Arbeitsrecht ist der Ministerjob
eindeutig toller Job. Ich freue mich auch sehr über das Vertrauen, das der Ministerpräsident in mich setzt. Es war auch nach der Nominierung so, dass ich unglaublich viele Glückwünsche erhalten habe, weil es natürlich auch ein Signal ist, dass sich die CDU so aufstellt, wie wir uns aufgestellt haben.
Die CDU stellt nämlich mehr Ministerinnen, wie zum Beispiel Nicole Razavi, zuletzt parlamentarische Geschäftsführerin der CDU im Landtag. Wie alle strahlte sie über das ganze Gesicht bei ihrer Vereidigung. Razavi bekommt das neue, das 11. Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen. Neuland in der Landesregierung aber. Die 55-Jährige aus dem Wahlkreis Geislingen weiß, worum es geht.
Ich freue mich richtig drauf. Also Landesentwicklung und Wohnen eigentlich die soziale Frage der heutigen Zeit, auf die wir dringend Antworten brauchen. Das ist eine echte Zukunftsaufgabe. Für mich ist es immer die große Frage, was müssen wir tun, damit der Mensch und die Zukunft im Dorf bleiben? Gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land. Das ist die Aufgabe, die dahinter steckt.
Ein neues Gesicht, nicht bei den Grünen, aber im Landtag ist der neue grüne Finanzminister Daniel Bayers. Der Heidelberger ist für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen, für den Spargel-Wahlkreis, wie er ihn liebevoll nennt, im Bundestag. Im Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Finanzskandal hat sich der 37-Jährige profiliert.
Als dieses konkrete Angebot da war, nämlich Politik aus der Exekutive, aus einem Ministeramt zu gestalten, in nicht gerade einfachen Zeiten, dann hat mich das schon sehr gereizt und ich nehme dieses neue Amt mit Stolz, aber auch mit Demut an. Deswegen bin ich jetzt gerne hier in Stuttgart und komme dieser Aufgabe nach.
Und unter anderem dieses neue Gesicht gibt es im Kabinett. Theresa Schopper ist neue Kultusministerin. Sie war bisher Staatsministerin unter Kretschmann, zuvor Grünen-Chefin in Bayern. Schopper kommt aus dem bayerisch-schwäbischen Füssen und sieht sich auch als Brückenbauerin.
Diese Politik des Gehörtwerdens ist auch ein Punkt, der mir wichtig ist, dass man die Betroffenen an den Tisch holt, hört, schaut, was kann man machen, erklärt und dann entscheiden.
Die Entscheidung von Ministerpräsident Kretschmann, ist trotz der Ampeloption mit SPD und FDP weiter mit der CDU zu versuchen, hat schon bei einigen Grünen Bauchgrimmen ausgelöst. Ob das jetzt aber erklärt, woher die 5 Gegenstimmen bei seiner Wiederwahl heute kamen, das wäre reine Spekulation. Ein Traumstart sieht aber in jedem Fall anders aus, meint unser Kommentator Reinhard Nürnberg.
5 Stimmen weniger als die 100, die die eigenen Regierungsfraktionen haben. Das ist keine Klatsche oder gar ein Schlag ins Gesicht. Aber das schöne Bild der einheitlichen Koalition hat leider einen kleinen Fleck bekommen, der sich auch nicht so einfach wieder wegwischen lässt. Dieses Ergebnis zeigt, dass eben doch nicht alles ganz so unproblematisch bei Grün-Schwarz ist. Auf den beiden Parteitagen am Wochenende wurden oberflächlich noch überwältigende Mehrheiten für die Koalition demonstriert. Aber so unter der Oberfläche grummelt es eben doch. So mancher CDUler will eben doch nicht Photovoltaikpflicht auf Wohnhausdächern oder 1000 neue Windräder schlucken. Und auch nicht die Tatsache, dass die CDU jetzt definitiv zum Juniorpartner degradiert wurde. Und echte Fundigrüne beäugen die CDU immer noch misstrauisch, wenn sie mit mehr Polizeistellen und Videoüberwachung daherkommt. Grüne und CDU, das ist nach wie vor eher eine Zweckgemeinschaft statt guter Freundschaft. Bestenfalls achten sich die Partner. Dass der Weg von Grünen und Schwarzen in den nächsten 5 Jahren durchaus holprig werden kann, das lässt das heutige Wahlergebnis für den Ministerpräsidenten ahnen.